Wir machen es jetzt so, ich versuche noch Kapitel 4 mit uns zu lesen und nachher, dass wir noch ein bisschen Zeit haben für Fragen. Also Kapitel 4, Vers 17 bis zum Schluss möchten wir noch lesen. Also es geht hier jetzt um den zweiten Teil, das ist jetzt B, groß B, Richtlinien für einen würdigen Wandel im Alltag. Vorher ging es um das Leben im Leib, das Leben der Glieder, der würdige Wandel der Glieder im Leib Christi. Jetzt geht es um den würdigen Wandel im Alltag, überhaupt in Beziehungen grundsätzlich. Und da wollen wir unsere Gliederung anschauen. Also erstens, grundsätzliche Ausrichtung, das Vorbild des Christus, Vers 17 bis 24. Lesen wir mal die ersten Verse, 17. Dieses sage ich also und bezeuge ich in dem Herrn, ihr habt nicht mehr so zu wandeln wie auch die anderen, die von den Völkern sind, also von den Heidenvölkern, wie die anderen, die von den Völkern sind, wandeln, in der Nichtigkeit ihres Denksinnes, die im Denken verfinstert und dem Leben Gottes entfremdet sind, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, welche sich abgestumpft haben und sich selbst der Ausschweifung hingaben, zur Ausübung jeder Unreinheit in Habsucht. Also was Paulus hier sagt, ist zuerst einmal, was nicht die Ausrichtung sein soll. Nicht wie die Welt, nicht wie die Heiden, sagt er. Die Heidenwelt war schlimmer als die Judenwelt damals. Das sage ich also und bezeuge ich, nicht so wandeln, wie die Heiden wandeln. Ihr Denken ist leer, Nichtigkeit ihres Denkens. Das heißt, leer im Sinne von, in Bezug auf Gott, leer, leere Worte, ohne eigentlichen, wirklichen Inhalt. Sie leben letztlich unsinnig, sinnlos, entfremdet dem, also ihr Denken ist verfinstert, sagt er, Verstand, verfinstert am Verstand. Interessant, wie wichtig das Denken ist. Merken Sie das? Das Denken ist das, was Gott anspricht, wenn er Menschen retten möchte. Gott möchte alle retten, aber wenn Gott dran ist, Menschen zu retten, das Denken, er appelliert an das Denken und deshalb müssen wir unser Denken von Gott schulen lassen. Die Welt spricht immer von Gefühlen und Erlebnissen und Erfahrungen und so weiter. Feeling ist das große Modewort, aber Gott spricht vom Denken. Wie denken wir? Ihr Denken ist verfinstert, anstatt erleuchtet zu sein. Ist es also unsinnig und entfremdet dem Leben Gottes. Das Göttliche ist für sie fremd, etwas Fremdartiges, das Geistliche. Und warum ist das so? Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Die haben keine Ahnung von der Realität. Die denken, wir leben an der Realität vorbei und sie leben selber an der Realität vorbei. Keine Ahnung von den eigentlichen, wirklich wichtigen Dingen. Unwissenheit und wegen der Verhärtung ihres Herzens. Der Mensch verhärtet sich, das heißt, er tut Sünden und handelt gegen sein Gewissen und dann handelt er wieder gegen das Gewissen und wieder gegen das Gewissen und dann wird das Gewissen stumpf. Das ist hier Verhärtung, gemein mit Verhärtung. Verhärtung heißt nicht, dass man sich nicht bekehren könne. Jeder darf sich bekehren. Gott möchte ja, dass sich jeder bekehrt. Aber hier also sie sind gefühllos geworden in Bezug auf Gott. Gott würde sie gerne ansprechen wollen, aber sie sind nicht sensibel genug. Und im Gewissen, das Gewissen rührt sich nicht mehr so. Das wurde stumpf gemacht, also geistliche Empfindsamkeit verloren. Und das ist so, Sünde macht unempfindlich. Und übrigens bei Gläubigen auch so. Wenn wir als Gläubige über Sünde hinweggehen und uns wirklich nicht kümmern, was Gott sagt in dieser Hinsicht, dann werden wir auf dem Gebiet unempfindlich. In Bezug auf das Gewissen. Das ist eine ganz, ganz große Not heute. Es gibt viele unsensible Christen. In manchen Gebieten sind sie unsensibel, in anderen Gebieten sind sie okay. Aber in manchen Punkten lassen sie sich nichts vom Gewissen überführen. Ihre Hingabe, was ist ihre Hingabe? Die haben sich der Ausschweifung hingegeben. heißt es hier. Um Unreinheit auszuüben, in Habsucht. Also das ist gut für uns zu wissen, dass die Welt übt Unreinheit aus. Merken Sie das? Was ist da so unrein in der Welt? Das Reden. Und da gibt es Christen, die setzen sich vor den Fernseher oder vor den Filmen, YouTube oder irgendwo und hören sich das alles an, dieses schmutzige Reden. Und dann darf man sich nicht wundern, dass unser eigenes Reden nicht mehr rein ist oder unser Denken in Bezug auf Keuschheit. Es gibt Christen, die haben keine Ahnung von Keuschheit. Wie bückt sich eine Frau? Das wird nicht mehr gelehrt, oder? Dass sich Frauen anders bücken als Männer, sollten sich anders bücken. Ist ja klar. Oder wo hängt man die Unterwäsche auf? An der Straße da. Kein Gefühl mehr, für was ist eigentlich Keuschheit? Man liest auch diese Bibelstellen nicht mehr, die interessieren einen nicht mehr, weil heute ist man so anders geworden und die Welt ist so, die übt Unreinheit aus in Habsucht, zusammen mit Habsucht, und das hat kräftigen Auswirkungen. Die Gläubigen sollen sich aber nicht an dem ausrichten. Nicht das ist unser Vorbild. Diese Unersättlichkeit, diese Habsucht. Man sagt heute, hast du Lust? Das ist so ganz normal. Hast du Lust zu kommen? Es geht doch gar nicht um Lust oder nicht Lust. Hast du Lust zum Predigen? Ruft mich einer an. Hast du Lust bei uns zu predigen? Was willst du? Ich lebe nicht nach dem Prinzip der Lust und der Laune. Wenn ich einen Dienst tun soll und wenn das vom Herrn ist, dann möchte ich gerne gehorsam sein, aber wir leben nicht nach Lust, nach dem Lustprinzip. Spurgeon sagte, Lust ist unersättlich wie der Tod, und das ist eigentlich das, was die Schrift sagt. Sünde ist nie was Statisches, Sünde ist nicht was steht, Sünde reißt immer mehr mit sich, das ist was, das lebt und wird immer, das verbreitet sich. Aber, also ja, hier, das ist das eine. Also nicht wie die Welt, sondern wonach sollen wir uns ausrichten? Vers 20, so habt ihr den Christus nicht kennengelernt. Wenn ihr ihn wirklich gehört habt und in ihm gelehrt wurdet, wie er die Wahrheit in Jesus ist. Sondern was sollen sie tun? Also so nicht, sondern was ist zu tun? Abzulegen, was die frühere Lebensführung betrifft, den alten Menschen, der dabei ist, zugrunde zu gehen infolge der trügenden Lüste, aber erneuert zu werden am Geist eures Denksinnes und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen wurde in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Auch wieder ein langer Satz, ist einiges zum Knacken hier, aber wir gehen die Verse durch. Er sagt also, so habt ihr Christus nicht kennengelernt, oder? So wie die Welt, Christus ist doch ganz anders wie die Welt. Wir haben ihn kennengelernt, wir haben eine Erfahrung mit ihm gemacht und wir haben ihn ganz anders kennengelernt. Und nach diesem Christus wollen wir uns ausrichten. Wir haben ihn nicht akustisch gehört, aber wir haben ihn über die Bibel gehört, wenn ihr wirklich ihn gehört habt. Durch das Wort der Apostel haben wir ihn gehört. Und ihr in ihm gelehrt wurdet, wir wurden belehrt durch Christus über das Wort Gottes. Und jetzt sollen wir auch entsprechend handeln, entsprechend dem, wie wir jetzt gelehrt wurden. Und wie wurden wir gelehrt? Abzulegen, was das frühere Leben betrifft, den alten Menschen. Das heißt, die Lüste des alten Menschen, die Lebensweise des alten Menschen. Die haben wir abzulegen. Der alte Mensch ist das, was ich früher lebte. Das ist der frühere Wandel. Das ist der alte Mensch. Hier spricht Paulus sehr praktisch. Er spricht vom praktischen Lebenswandel her. Der alte Mensch hier also im Sinne von die alte Lebensweise. Ablegen. Also das Wort ablegen heißt nichts anderes als ausziehen. Wir würden sagen Kleider ablegen, Kleider ausziehen. Das sind die Kleider von früher, die wollen wir nicht mehr anziehen, sondern wir wollen ganz andere Kleider anziehen. Er sagt hier, der alte Mensch, der dabei ist, zugrunde zu gehen infolge der betrügenden Lüste. Der Mensch geht zugrunde, der Mensch richtet sich zugrunde, der Mensch, der nach seinen Lüsten lebt. Da wird Befriedigung versprochen und sie wird nicht gehalten. Dieses Versprechen wird nicht gehalten. Die Leute versprechen sich eine Befriedigung und laufen überall hin, wo sie Lust haben, und dann liegen sie da und es war nichts. Enttäuscht, betrogen worden. Und Vers 23, aber erneuert zu werden am Geist eures Denksinnes. Merken Sie, es geht schon wieder ums Denken. Also das eine müssen wir ablegen, der frühere Lebenswandel. Aufhören damit. Aber jetzt, stattdessen, muss ich jetzt erneuert werden am Geist meines Denksinnes. Das griechische Wort ist, das ist der Sinn, mit dem man denkt. Vielleicht steht bei Ihnen Sinnes. Steht das? Sinnes. Wenn ich Sinn lese, dann denke ich mir immer, ja, was ist das jetzt? Der Sehsinn oder der Hörsinn oder der Geschmackssinn oder welcher Sinn? Er meint aber den Sinn, mit dem wir denken. Das griechische Wort heißt so, die Engländer sagen Mind. Mind ist das Denken. Das muss erneuert werden. Unser Denken muss erneuert werden. Und das muss ich füllen mit Gottes Wort, sonst kann ich nicht aufhören mit dem alten Denken. Es geht um einen ständigen Erneuerungsprozess. Das Wort, das hier verwendet wird, heißt eigentlich stets erneuert zu werden. Also hier ist eine lang andauernde Handlung gemeint. Übrigens in Römer 12, Vers 1 sagt der Apostel Paulus das Gleiche. Lasst euch verändern durch Verwandlung eures Denksinnes. Lasst euch verwandeln durch Erneuerung eures Denksinnes. Das Denken muss erneuert werden. Und dann folgt das Handeln. Also Gott meint unser Denken. Und übrigens, das Denken ist das Herz. Wissen Sie das? In der Bibel denkt der Mensch im Herzen. Aus dem Herzen heraus kommen die schlechten Gedanken und die guten Gedanken. Aus dem Herzen, sagt der Herr Jesus. Und auch im Alten Testament lesen Sie ganz, ganz oft, dass im Herzen sind die Gedanken. Deshalb muss man Gott lieben von ganzem Herzen, heißt mit allem Denken. Das Herz, was ist das Herz? Das Herz ist nur ein Ausdruck, ein bildhafter Ausdruck. So wie wir ein physisches Herz haben, und das physische Herz ist verborgen innen, man sieht es nicht, und es ist das Zentrum des Körpers. So ist das geistliche Herz, also im übertragenen Sinne, ist der verborgene Mensch. Ich habe ja einen Leib und ich habe einen Geist oder einen inneren Menschen und einen äußeren Menschen. Und der innere Mensch, der wird auch Herz genannt, einfach. Wir würden sagen auch Persönlichkeit oder Geist. Aber das Zentrum dieses inneren Menschen ist das Denken. Das Schaltzentrum des inneren Menschen und das Schaltzentrum unserer Persönlichkeit ist das Denken. Deshalb sagt Gott, tue Buße, das heißt ja eigentlich, ändere dein Denken. Tue Buße ist ein griechisches Wort, metanoeson, heißt Meta heißt ändern und Nous heißt das Denken. Ändere deinen Sinn, dein Denken. Und dann soll natürlich die Konsequenz daraus kommen. Aber zuerst geht es um das Denken. Und das muss erneuert werden. Nachdem wir gläubig geworden sind, muss also weiter unser Denken erneuert werden. Das ist ein Prozess. Der neue Mensch, die neue Lebensweise muss jetzt gestaltet werden. Vers 24, und den neuen Menschen anziehen. Jetzt haben wir es. Der neue Mensch ist die neue Lebensweise. Er spricht hier praktisch. Also wir müssen jetzt neue Kleider ausführen. Ja, vorher haben wir alte Kleider getragen, waren nicht so schön. Das waren Hässlichkeit und Zorn und Unfreundlichkeit. Und jetzt ziehen wir andere Kleider an. Freundlichkeit und Güte und Liebe und Treue und Sanftmut und Enthaltsamkeit und Geduld und Demut. Diese Kleider müssen wir anziehen. Das ist der neue Mensch, der neue Lebenswandel dieses erneuerten Menschen, der nach Gott geschaffen wurde in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Also dieser neue Mensch ist letztlich Jesus Christus. Das ist eigentlich der neue Mensch. Paulus sagt an anderer Stelle, wir sollen Christus anziehen, kann er auch sagen. Oder einmal sagt er, wir sollen Christus anziehen, dann einmal sagt er, wir haben Christus angezogen. Haben Sie das schon gemerkt? Einmal sagt er, wir sollen einen neuen Menschen anziehen, einmal sagt er, wir haben einen neuen Menschen schon angezogen. Was meint er? Das ist, einmal spricht er juristisch oder wie soll ich sagen, ja, statisch, wenn man zum Glauben kommt, wird man neu. Dann beginnt ein neues Leben. Wenn ich zum Glauben komme, kommt Jesus in mein Leben. Dann habe ich Jesus angezogen. Er ist jetzt, ich habe eine neue Existenz. Aber jetzt muss diese neue Existenz sich auswirken in meinen Lebenswandel. In diesem Sinne muss ich jetzt Christus in der Praxis noch anziehen. seine Gerechtigkeit und seine Liebe und seine Heiligkeit. Es sind diese zwei. Das eine ist Stellung, das andere ist Wandel. Ja, ich bin in eine neue Stellung gesetzt, ich bin ein neuer Mensch in Christus, weil Christus ist in mir. Und dieser soll jetzt zum Ausdruck kommen in der Praxis. Das kommt nicht von selber, das Anziehen. Das muss man ganz bewusst tun. Dann muss man sagen, ja Herr, bitte erinnere mich, dass ich nicht mehr zornig werde das nächste Mal, wenn mich der ärgert. Da muss man darum beten, dass der Herr, und dann erinnert er uns schon. Oder Herr, erinnere mich, ich vergesse immer zu beten. Ich habe ganz vergessen, dass du da bist. Erinnere mich, dass ich bete. Und das macht er auch. Der Herr wirkt dann in uns, aber er möchte von uns diese Bereitschaft sehen. Dieser neue Mensch, der Maßstab ist nicht mehr die alte Lebensweise, das war früher so. Jetzt handle ich ganz bewusst nicht mehr so. Und die Kraft ist da, das ist der Geist Gottes. Die Kraft ist Jesus Christus, er ist ja da, er ist eingezogen in mein Leben. Jetzt möchte er aber sich auswirken, das ist gemeint. Aber wir müssen weiter. Und jetzt ist er ganz konkret, das ist jetzt eine große Hilfe in Vers 25, sagt Paulus, darum legt die Lüge ab und redet Wahrheit, jeder mit seinen Nächsten. Also jetzt gibt er Richtlinien in ganz praktischer Weise, ganz konkret eine Gegenüberstellung, nicht mehr so, sondern so. Also nicht lügen, sondern die Wahrheit reden. Es wäre falsch, wenn wir nur sagen, du sollst nicht lügen. Manche Eltern sagen den Kindern, du darfst nicht lügen. Das ist zu wenig. Da muss jetzt das Nicht muss ausgewogen werden mit was Positivem, sondern rede die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten, weil wir sind Glieder voneinander. Merken Sie, wie Paulus die Christen hier motiviert? Er sagt, warum soll ich keinen Christen anlügen? Ja, weil das ist ein Stück von uns selber, das ist ja ein Stück von deinem Leib, du bist ja im Leib Christi. Du wirst doch nicht dein eigenes Glied anlügen. Wir sind Glieder voneinander. Natürlich soll ich auch die Welt nicht anlügen, aber hier, das Thema hier ist jetzt einmal, redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, er ist hier innerhalb der Christusgemeinde, weil wir Glieder voneinander sind. Zürnet und sündiget nicht, also wenn ihr zornig seid oder euch ärgert, dann pass auf, dann sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurer Erzürnung. Also manchmal muss man sich schon sehr ärgern. Wir haben ja einen Gerechtigkeitssinn, den hat Gott uns gegeben. Und wenn der Gerechtigkeitssinn verletzt wird, dann kann man ganz schön ärgerlich werden. Diese Regung an sich ist noch nicht die Sünde, aber man muss dann aufpassen. Wenn man ärgerlich wird, darf man nicht sündigen. Da muss man das dem Herrn bringen. Übrigens merken Sie, hier der Paulus beginnt mit dem Mund. Das hier nicht Lüge, sondern Wahrheit, das ist mit dem Mund. Nicht zornig sein, sondern Zurückhaltung, das hat auch oft mit dem Mund zu tun. Das ist das Wichtigste. 5-mal ist hier vom Mund die Rede in diesen nächsten Versen, also von etwas Mündlichem, vom Reden. Seien wir wahr. Und es gibt ja auch, ich weiß, wir lügen nicht so plump, aber manchmal übertreiben wir ein bisschen oder wir verschönern ein bisschen, gerade unter Christen. Oder wir geben einen anderen, erwecken einen anderen Eindruck, als es in Wirklichkeit ist. Oder wir erwecken den Eindruck, dass etwas nicht ist, obwohl es in Wahrheit doch so ist. Oder wir täuschen irgendwelche Sachverhalte ein bisschen vor. Da führt der Heilige Geist uns und sagt, das war nicht in Ordnung. Das war nicht sauber. Du hast jetzt irgendwas gesagt, aber du hast zu viel gesagt. Und das bringt das in Ordnung. Dann merkt der andere, es ist ganz wichtig, dass wir im Kleinen treu sind und wahr sind. Wer im Geringen wahr ist, der ist auch im Großen wahr. Und wer im Geringen betrügerisch ist, ist auch im Großen betrügerisch. Es fängt in kleinen Dingen an. Also, untereinander Glieder. Brüder verletzt man nicht. Und den eigenen Leib verletzt man nicht. Vers 26. Zürnet und sündiget nicht, die Sonne gehe nicht unter. Also, wenn ihr euch ärgert, dann bitte nicht bis nach Sonnenuntergang. Bringt das in Ordnung. Und dein Herz soll wieder zur Ruhe kommen. Geh nicht schlafen mit deinem Ärger. Das ist ein Zitat aus Psalm 4. Dort heißt es, bebet, also ärgert, wenn ihr euch ärgert, dann sündigt nicht. Redet mit eurem Herzen auf eurem Bett. auf euren Lager und werdet stille. Da haben wir den Sonnenuntergang. Also früher ging man ins Bett, wenn die Sonne untergeht, heute ja nicht unbedingt. Aber dann leg dich ins Bett und bring die Sache in Ordnung. Redet mit eurem Herzen auf dem Lager und werdet stille, Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Ja, so ist es. So kann man die Sache wieder in Ordnung bringen und das Herz zur Ruhe bringen. Und dann, das ist Psalm 4, Vers 5 und 6. Weil der, dann gibt eine Begründung, Vers 27, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Also hier ist eine Gefahr, wenn ich nicht sauber bin mit Sünde, dann kann der Feind Raum gewinnen. Und denken wir nicht, der Feind erwartet da draußen bei der Tür, bei der Eingangstür von den Gemeinderäumlichkeiten. Dort, wo wir Sünde Raum geben, geben wir dem Feind Raum. Das ist immer so. Es gibt viel dämonisches Wirken innerhalb der Gemeinde Jesu. Viel. Paulus sagt das auch, 1. Timotheus 4. Sind Brüder aufgestanden, oder wenn sie überhaupt Brüder waren, und haben die Lehren von Dämonen weitergegeben. 1. Timotheus 4, die ersten Verse. Viele Lehren, die in den Gemeinden kursieren, sind Lehren von Dämonen. Die sind ein bisschen falsch. Die Dämonen sind nicht so plump, dass sie gleich alles falsch sagen. Ein bisschen falsch, aber es wird immer falscher. Und nicht nur, nicht nur in der Lehre, auch im Leben. Da schleicht sich was ein. Und der Feind sucht Christen, die er verschlingen kann, die er verwenden kann. 1. Petrus 5, Vers 8. Der Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe, die einen will erschrecken, die anderen will einfach verschlingen. Der Stehlende stehle nicht mehr, das ist das Nächste, nicht stehlen, sondern vielmehr arbeite er und er wirke mit den Händen das Gute, damit er etwas habe, um den Bedürftigen mitzugeben. Also, gerade dort, wo wir schwach sind, der eine ist beim Stehlen schwach gewesen, der andere ist beim Lügen schwach gewesen. Jeder hat so seine Tendenzen. Jeder Mensch hat irgendwo seine besonderen Schwächen. Und damit, gerade da, wo die Schwachstellen sind, müssen wir uns besonders darauf konzentrieren und dann da extra Positives machen. Also der Dieb, der gerne gestohlen hat, der soll jetzt sagen, jetzt arbeite ich extra viel, damit ich viel habe zum Geben. Zuerst mal das zurückzugeben, was ich gestohlen habe, aber dann auch zu geben, was ich nicht gestohlen habe. Ja. Gerade dann, und dann das hilft. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wird man zu einem Geber und dann bekommt man einen besonderen Sieg über diese Sache. Durch dieses Handeln wird sein Bedürfnis zum Stehlen behoben. Und da war ein anderer, der hat ganz Schwierigkeiten gehabt mit Unkeuschheit. Ja. Der wird ganz besonders auf Reinheit achten und sich schauen, dass er in der Kleidung sich richtig kleidet. Männer und Frauen übrigens, beide. Keusch. Und gerade in noch viel größerem Maße. Beim Christsein geht es nicht darum, wie viel darf ich noch und wo ist die Grenze? Ich gehe einfach nur bis zur Grenze. Nein, im Gegenteil, wir lieben ja unseren Herrn. Den möchte ich lieben und möchte ich ihm gehorchen und möchte ich noch mehr eins draufgeben, noch mehr draufgeben. Wenn der Herr was will, dann will ich es. Petrus sagt, wenn durchs Waschen, durchs Füße waschen, wenn ich dadurch zu dir gehöre, dann wasch mich ganz. Ja? Das ist die richtige Haltung. Also nicht das Minimum suchen. Vers 29, nicht faules Reden, jetzt haben wir schon wieder den Mund, kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, nur eines, das gut ist zur Erbauung, entsprechend dem Bedürfnis, damit es den Hörern Gnade gebe. Also, da haben jetzt manche von uns, vielleicht sehr viele von uns, jedenfalls ich merke es bei mir, da haben wir ganz besondere Schwäche. Mein Reden, schlecht gewordene, verfaulte Rede aus meinem Mund, das stinkt nach Mundgeruch, schlimmster Art im geistlichen Sinn. Und jetzt hat der Herr mich verändert und jetzt darf ich ganz besonders darauf achten, dass ich eine reine Sprache mir aneigne. Und dass ich voll bin von Dingen, die gut sind, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also wenn mein Herz voll ist von unreinen Dingen, dann wird auch Unreines aus dem Mund kommen. Aber ich darf mir jetzt angewöhnen, eine ganz andere Art zu sprechen. Ein Bruder hat mir, das hat mir sehr gefallen, ein Bruder hat gesagt, da ging es um Prediger, um Brüder, die das Wort Gottes austeilen. Und dann war die Frage, wie geht es dir in deinem Reden? Worte wählen. Passt du auf deine Sprache, nicht nur beim Predigen, auch sonst? Wie sprichst du? So leichtfertig, lässig? Oder sprichst du, wo man merkt, dass das ist anders? Da ist eine gewisse Reinheit dabei. Das kann man sich angewöhnen. Gewisse Wörter gar nicht verwenden. Die Welt verwendet gewisse Wörter, die sind mit Unreinheit verbunden. Und die gebraucht die in einem unreinen Zusammenhang. Solche Wörter möchte ich gar nicht verwenden. Die möchte ich ausradieren aus meinem aus meinem Wortschatz. Das beginnt also, dass man Buße tut über das Reden und dann kann der Herr uns helfen und kann der Herr uns erinnern, wie wir zu reden haben. Das macht der Herr mit jedem persönlich. Jeder hat da sein eigenes Heiligungsprogramm. Und dann weiter, also nicht der Mundgeruch und nicht Faules aus dem Mund, sondern Dinge, Wörter, Inhalte, die gut sind zum Bauen. Und zwar genau dort, wo ein Bedürfnis vorhanden ist. Also es geht darum, dass ich schaue, wo kann ich mich hineinbauen in das Leben eines anderen? Wo kann ich ihm was sagen, was ihm hilft, was ihm weiterbringt? Damit es denen, die es hören, Gnade vermittle, heißt es wörtlich. Gnade heißt eine göttliche Hilfe. Göttliche Kraft, göttliche Hilfe, göttliche Vergebung, göttliches Geschenk. Also die Hörer sollen durch mein Reden von Gott beschenkt werden. Das Wort Gnade kommt übrigens von dem Wort Anmut, charmant, gnädige Frau. Oder was ist das? Anmutig, charmant. Das hat zu tun ist ein Begriff, der mit Liebe zu tun hat. Im Englischen sagt man say grace. Das heißt Danke sagen, oder? Say grace, also zum Essen, sag mal, say grace. Sag Gnade, das heißt eigentlich sag Danke. Ja? Sag was Angenehmes dem Herrn, etwas, was ihm gefällt. Die Gnade ist das Angenehme. Das ist die ursprüngliche Wortbedeutung von Gnade, das Angenehme. Also das, was sollen wir reden? Etwas Angenehmes. Muss ich mich jetzt dann fragen, wie kann ich reden, dass das für mein Gegenüber angenehm ist? Wir brauchen Erbauung, jeder von uns, und dann ist es sehr nötig. Und dann noch zum Schluss, hier Vers 30, das Vorletzte, nicht den Heiligen Geist verletzen, nicht den Heiligen Geist traurig machen, sondern sich bewusst sein, ich bin versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also Vers 13, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt wurdet, auf den Tag der Erlösung. Betrüben heißt traurig machen, Kummer bereiten, Schmerz bereiten. Und man kann Gott Schmerz bereiten. Wir können durch unsere Art, wie wir reden, Gott Schmerz bereiten. Hier dem Geist Gottes, dem Geist Christi Schmerz bereiten. Und wenn wir gewisse Dinge tun oder reden, sollen wir aufpassen, dass wir den Herrn nicht traurig machen. Das ist dann schwierig, wenn man mit einer traurigen Person zusammen wohnen muss. Es ist schwierig, mit einer depressiven Person zusammen zu wohnen. Und es ist schwierig, mit einem Geist zusammen zu wohnen, der traurig ist, oder? Der Heilige Geist, der wohnt ja mit mir, der wohnt in mir. Und wenn der traurig ist und depressiv ist wegen meinem Reden, das ist alles traurig. Das färbt ab. Also deshalb soll ich reden, dass er glücklich sein kann. Und dann bin ich auch glücklich. Der Heilige Geist, der wird uns dann ein bisschen mit der Gabel stechen, wenn wir ihn schmerzen, wenn er uns im Gewissen, so unser Gewissen noch gesund ist, wird er uns das schon klar machen. Aber dann sollen wir sofort das dem Herrn sagen, in Ordnung bringen. Denn wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Dieser Heilige Geist wird dafür sorgen, dass ich eines Tages oben ankomme. zur ewigen Erlösung komme. Und er ist, der will ja für mich arbeiten, der Heilige Geist, dann soll ich ihn aber bitte nicht depressiv machen und ihm Kummer bereiten, Schmerzen bereiten. Das Letzte hier, alle Bitterkeit und aller Unwille und jeglicher Zorn und alles Geschrei und alle Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Also hier sind jetzt einige Dinge nicht, also die man entfernen muss, und dann sind andere Dinge, die man annehmen muss, sich aneignen muss. Also hier nicht diese Dinge, Bitterkeit, das Wort kommt von ungenießbaren Pflanzen, bitter heißt ungenießbar, das ist auch so, wenn jemand bitter ist, dann ist er ungenießbar, in jeder Hinsicht, giftig, das ist genau das Wort, giftig. Hebräer 12, Vers 15, passt auf, dass nicht eine giftige Wurzel der Bitterkeit emporwachse in irgendjemand von euch. Es gibt Leute, die sind verletzt und dann sind sie giftig zu allem rundherum und giftig gegenüber Gott. Das darf nicht geschehen unter Christen, darf ich nicht zulassen. Ich muss lernen, alles vom Herrn zu empfangen und ihm Danke zu sagen, denn er meint es so gut mit mir. Und Grimm und Unwille, also Zorn, das ist hier Wut, etwas, was das Wort heißt, etwas, was anschwillt. Ich muss mir mal Luft verschaffen, oder? Nein, ich muss mir nicht Luft verschaffen. Ja, aber ich muss irgendwo meine Aggression loswerden. Ja, am Fuß des Kreuzes. Nicht ausleben. In der Welt heißt es Aggressionen ausleben. Falsch, Aggressionen zum Herrn bringen und bekennen dem Herrn. Und dann kann er uns ganz ruhig machen. Ärger, Bosheit, Missgunst, das sind Sünden von oft von, ja, wir Männer haben oft mit Grimm und Zorn und Missgunst, Bosheit zu tun. Auch ältere Leute manchmal gibt es, die haben mit Missgunst zu tun. Da darf man dann nicht passiv bleiben. Wer bitter ist, darf nicht passiv bleiben, sondern der soll die Sache dem Herrn bekennen. Sonst wird die Bitterkeit wachsen und die wird dich verschlingen. Es gibt solche Christen, die sind total verbittert. Ich habe solche kennengelernt. Geschrei, Lästerung, schreien, nicht schreien. Und wenn wir verschiedene Meinungen haben, nicht schreien. Und in der Ehe auch nicht schreien. Ja, aber wenn die nicht hört, auch nicht schreien. Du erreichst überhaupt nichts. Und ich weiß es, ich habe es oft genug gemacht. Ich erreiche nicht, was ich wollte, sondern ruhig bleiben. Gerade dann erreiche ich das. In Diskussionen nicht laut werden. Es gibt so Diskussionen, oder? Und dann geht es lauter und lauter und lauter und lauter. Wieso denn? Dadurch erreichen wir das nicht, was wir wollen. Ja, und was soll werden? Werdet freundlich. Bitte, falls es bei Ihnen seid freundlich, dann dürfen Sie tatsächlich Ihre Bibel korrigieren. Das heißt hier ganz, ganz sicher, werdet freundlich. Werdet freundlich. Das griechische Wort heißt ginomai und ginomai heißt werden. Davon kommt Genesis, die Entstehung. Werdet freundlich zueinander. Das soll entstehen. Gott lässt uns ein bisschen Platz. Komm, es ist ein Prozess, sagt er. Werdet feinfühlig zueinander. Werdet heilig und so weiter. Werdet freundlich. Das heißt, was heißt freundlich? So, dass der andere, dass es dem anderen gut tut, wie ein Freund zum anderen. Nützlich. Dass es nützlich für ihn ist. Ja, feinfühlig heißt das nächste Wort. Werdet freundlich, dann heißt es feinfühlig. Das heißt zärtlich, weich, sich hineinfühlen können in den anderen. Herzlich wird es auch übersetzt. Das ist auch ganz gut. Zartfühlend vielleicht so. Zartfühlend. Und dann vergebt euch dabei untereinander. Das griechische Wort heißt schenkt euch die Fehler des anderen. Also nicht bezahlen, heimzahlen dem anderen, sondern schenken, vergeben. So wie Gott ja auch euch in Christus vergeben hat, geschenkt hat, die Schuld geschenkt hat. Bedingungslos vergeben und immer wieder vergeben. So endet dieses Kapitel. Also man sieht, wie Paulus ein Anliegen hat, dass das Schöne, dieses neue Wesen, das soll entstehen. Ein paar Minuten haben wir noch für Fragen. Sind Fragen?